Netflix, Spotify und Co. Für all diese Plattformen zahlen wir Abogebühren. Bei Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Insta ist das anders. Hier können wir stundenlang scrollen und zahlen keinen Cent. Aber warum eigentlich nicht?
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hey, mein Name ist Johanna und ich bin Jugendreporterin bei der Salon 5. Wenn ihr euch schon einmal gefragt habt, wieso Instagram, TikTok und Co. kostenlos sind, solltet ihr dranbleiben. Darüber spreche ich nämlich heute mit Stefan Dreyer vom Leibniz-Institut. Stefan ist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance. Hey Stefan, danke, dass du heute da bist.
Hallo Johanna, ich grüße dich.
Sag mal, Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance ist ja ein Riesenbegriff. Wozu forschst du genau?
Also ich arbeite im Institut für Medienforschung, das heißt also dieses Forschungsinstitut, wir sind knapp über 70 Leute und da beforschen wir alles, was mit Medien zu tun hat. Also wie Gesellschaft kommuniziert sozusagen. Und das umfasst natürlich auch digitale Medien und auch Social Media. Und als Jurist schaue ich mir dann vor allen Dingen an, was für gute Regeln wir brauchen, damit ja, wir diese Plattformen, die viele Vorteile haben, auch gut nutzen können. Aber dass es eben auch keine Risiken gibt, die für uns als Einzelne oder uns als Gesellschaft dann eben Nachteile mit sich führen. Und da suchen wir dann nach den guten Regeln.
Spannend, okay. Ich habe es schon zu Beginn gesagt, soziale Netzwerke kosten nichts. Kannst du mir erklären, wie das eigentlich geht?
Ja, also die kosten kein Geld, was wir überweisen müssen, so wie bei Abo-Modellen oder so, sondern die schaffen es durch andere Möglichkeiten, ihre Umsätze in die Höhe zu treiben. Und das sind insbesondere unsere Daten. Also wir als Nutzende sind auf diesen Plattformen, klicken, bleiben auf Seiten, lesen, liken, followen, schicken weiter, sharen, was auch immer. Und das können diese Plattformen mit beobachten. Das sind sogenannte Verhaltensdaten oder Nutzungsdaten. Und die sind für die Plattform selbst, wenn die Werbung machen, ganz interessant. Die sind aber auch als ja, weiterverkaufbares Material, als weiterverkaufbare Information ebenfalls super interessant. Und wenn man jetzt einfach mal eine ganz einfache Mathe-Rechnung macht und sagt, wie viel Umsatz macht eigentlich zum Beispiel ein Unternehmen wie Meta im Jahr und wie viele Nutzer gibt es auf diesen Plattformen, dann kann man das ja eigentlich mal ausrechnen, wie viel jeder Mensch von uns, der diese Plattform nutzt, eigentlich an Umsatz reinspült. Und das liegt ungefähr bei 230 Dollar. Vor 2 Jahren war das ungefähr so. Das heißt also, jeder von uns ist 230 Dollar pro Jahr wert für so eine Plattform wie zum Beispiel Instagram.
Oh wow. Wenn unsere Daten 230 Dollar wert sind, welche Daten werden denn dann genau gesammelt und verkauft?
Fast alles. Es gibt gar keine Informationen, die nicht verkaufbar sind. Man kann das eigentlich so in vier große Datenbereiche abgrenzen. Das eine ist alles das, was ich auf der Plattform veröffentliche. Also was steht in meinem Profil drin? Mein Name, mein Geburtsdatum, vielleicht meine sexuelle oder politische Orientierung, die ganzen Posts, die ich reinstelle, Fotos, Videos. Die Kontakte, die ich dort knüpfe, all das ist ja auch für andere beobachtbar. Und das sind sozusagen sehr explizit und von mir ja auch bewusst eingegebene Daten. Und dann kommen die Sachen, die so bei der Nutzung passieren, dazu. Also solche Verhaltensdaten wie zum Beispiel, wie lange ich auf einer Seite bleibe von einem Profil, wie oft ich zum Beispiel ein Profil like oder die Beiträge dort like, wie ich scrolle, also gucke ich mir ein Video bis zum Ende an oder scrolle ich vorher weiter? Worauf klicke ich, wenn es um Likes geht? Wo höre ich früher auf, als das Video zum Beispiel dann durchspielt? Das sind Verhaltensdaten und daraus kann man schon ziemlich viel erkennen, insbesondere was für Interessen und Vorlieben, aber auch was für Abneigungen man hat. Das ist viel wert sozusagen, wenn jemand rauskriegt daraus, dass ich zum Beispiel immer dann, wenn es um Handball geht, schnell weiter scrolle, aber immer dann, wenn es um Basketball geht, mir das Video zu Ende angucke, dann kann man daraus relativ sicher sagen, dass ich mehr Interesse an Basketball habe als an Handball zum Beispiel. Und wenn es dann darum geht, dass jemand Basketballwerbung machen möchte, dann würde ich sagen, ist das ein guter Hinweis darauf, dass ich ein Interessent bin sozusagen für diese Thematik. Es gibt aber auch noch mehr, denn wir sind ja nicht nur als Person im Netz unterwegs, sondern mit Geräten. Und diese Geräte senden immer wieder Daten von mir zu der Plattform und zurück. Also welches Gerätenetzwerk welchen Gerätetyp benutze ich eigentlich, mit welcher IP-Adresse, also mit welcher Internet-Surf-Adresse sozusagen bin ich unterwegs, von wo aus nutze ich das Angebot, kann also auch den groben Standort schon ermitteln, wie oft und wie lange bin ich unterwegs, also all das kann man mit tracken sozusagen, wie ich im Netz unterwegs bin. Und wenn man sich diese ganzen Daten jetzt zusammennimmt, dann kommt dieser vierte Datenbereich, das ist die sogenannte Inferenz. Also das ist, wenn ich alle diese Daten zusammenschmeiße, was kann ich dann eigentlich noch mehr über diese Person rausfinden, als ich ohnehin schon aus den Daten direkt sehen kann? Also richtig errechnete Eigenschaften von einzelnen Personen. Wenn ich dieses Inferenzwissen habe, wenn ich weiß, wie jemand tickt, was ihn oder sie interessiert und was nicht, dann kann ich auch relativ gut errechnen, sozusagen, wie hoch das ist, dass jemand sich für eine bestimmte Produktkategorie oder bestimmte Dienstleistung interessiert, und wie ich möglicherweise mit welchen Emotionen ich jemanden dazu bekomme, dann zum Beispiel etwas zu kaufen oder jedenfalls erstmal irgendwo drauf zu klicken, auf eine neue Werbung für irgendein neues Auto oder eine neue Klamotte.
Gibt es dann eigentlich auch eine Möglichkeit, wie ich zum Beispiel diesen Bericht über mich selber bekommen könnte? Steht da dann zum Beispiel irgendwo, Johanna hat diese und diese Eigenschaften, interessiert sich für das?
Ja, damit tauchen wir schon ein in den Bereich des Datenschutzes. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung einen Rechtsrahmen auf EU-Ebene, der für alle in der EU lebenden Bürgerinnen und Bürger gilt. Und einer der Nutzerrechte, die dort verbrieft sind, ist das sogenannte Auskunftsrecht. Ich kann also gegenüber einer Plattform wie Instagram zum Beispiel sagen, ich möchte gerne mein Auskunftsrecht ausüben. Schickt mir bitte alles zu, was ihr an personenbezogenen Daten zu mir habt. Und das dauert ein bisschen, manchmal 2 Wochen, manchmal 4, manchmal auch noch länger. Und dann kriegt man also einen Link auf eine Datei und die kann man dann sich dann runterladen. Und da sind unglaublich viele Informationen drin, in vielen, vielen kleinen Dateien. Zum Beispiel von wo aus man sich wann eingeloggt hat in den Dienst, welche einzelnen Beiträge man sich angeschaut hat, wie lange man da drauf war und so weiter. Und natürlich findet man darin auch einzelne Informationen, wo jemand schon versucht hat, das algorithmisch sozusagen zu ordnen und zu sagen, was für Segmente, also welche Interessen, welche Themen interessieren diese Person. Und da findet sich dann bei mir zum Beispiel so etwas, dass ich offenbar ein Faible für Elektroautos habe und für E-Bikes. Ja, das mag sein, dass ich mal irgendwo raufgeklickt habe. Aber das klingt jetzt so ein bisschen verniedlichend. Wenn man weiß, mit wie vielen Segmenten die Werbeindustrie arbeitet, also mit wie viel von diesen kleinen Interessen, Fächern oder Schubladen, gab es mal ein Leak von netzpolitik.org vor 2, 3 Jahren, wo so eine Datei mal in Gänze aufgetaucht ist. Und es ging um 650.000 unterschiedliche Persönlichkeitsfacetten und Interessen, in die wir alle eingeordnet werden. Das heißt also, es geht nicht nur darum, ob ich E-Bikes und Elektroautos toll finde, sondern da stehen dann auch Sachen drin, ob ich mich schon mal über Haartransplantationen zum Beispiel mit meinem nach hinten wachsenden Haaransatz informiert habe. Also es wird immer persönlicher, und da sind einfach auch sehr, sehr sensible Daten drin enthalten. Und wir alle wissen, dass Daten ja sehr persistent sind. Das heißt also, die werden nicht von sich aus gelöscht, sondern die bleiben erstmal mit meinem Profil verbunden. Das heißt also, irgendwo im Netz, wahrscheinlich an vielen Stellen, existiert von mir ein ziemlich gut funktionierendes Persönlichkeits- und Interessenabbild. Und das betrifft uns alle dann sozusagen, weil wir alle so profiliert und getrackt werden.
Und wer möchte diese Informationen über uns haben?
Alle die damit Geld verdienen können. Das sind Hunderttausende von unterschiedlichen Anbietern. Wenn wir jetzt über Social Media Plattformen sprechen, dann sind es natürlich erstmal die Plattformen selbst, die ja auch Anzeigeplätze auf ihren Plattformen vermarkten. Dann betrifft es aber auch Werbedienste-Anbieter, die sagen, da ist ein freier Platz für Werbung und ich möchte gerne meine Werbung nur dort anzeigen, wo interessierte Menschen dann die rezipieren oder empfangen können. Und das funktioniert, das muss man sich wirklich klar machen. Das nennt sich Real-Time-Bidding, also Echtzeit-Bieten auf diese Anzeigeplätze. Und zwar, wenn ich weiß, dass die Person, die diesen Anzeigeplatz jetzt gleich sehen wird, interessiert ist an meinem Produkt. Und dann wird also diese Anzahl, das muss, passiert in wenigen Millisekunden, das ist für den Menschen nicht vorstellbar, wird dieser Anzeigeplatz aufgerufen und gesagt, die Person, die gerade surft oder diese Anzeige gleich sehen wird, die hat folgende Segmente, also folgende Interessen oder Themenvorlieben oder Persönlichkeitseigenschaften. Und dann versuchen wieder in Echtzeit, wieder in wenigen Millisekunden, also werbetreibende Anzeige, Schaltende versuchen dann diesen Anzeigeplatz zu kaufen für Millibeträge von Tausendstel Cent oder was auch immer. Und der am meisten bietet, also die überbieten sich dann gegenseitig, nein, ich möchte den Anzeigeplatz kaufen, nein, ich. Und der Höchstbietende kriegt dann die Anzeige und schaltet die dann. Und dann kommt bei mir, keine Ahnung, eine McDonald's-Werbung oder eine Cola-Werbung oder die Werbung von einem Versicherungsvertreter von um die Ecke. Also je nachdem, wer am meisten geboten hat. Und das passiert so schnell, dass wir vielleicht von einer Zwanzigstel Sekunde sprechen, bis dieser Anzeigeplatz verkauft oder an den Höchstbietenden verkauft worden ist. Und größere Werbebetreiber sprechen davon, dass sie ungefähr 50 Milliarden solcher Transaktionen pro Tag haben. Und wir reden über Tausende von solchen Realtime-Bidding-Dienstleistern. Also das ist eine Riesenökonomie, die vor allen Dingen datenfinanziert oder datengetrieben ist, die den ganzen Werbeumsatz dann macht.
Und das ist legal?
Das ist eine sehr gute Frage. Als Jurist muss ich dann sagen, es kommt drauf an.
Hm.
Also es ist, glaube ich, schon klar geworden, dass dort Daten Transaktionen am Start sind, die in einer Menge und einer Geschwindigkeit ablaufen, dass das klassische Datenschutzrecht so nicht im Blick hatte. Sondern da ging es immer darum, ja, ich gehe auf eine Internetseite, welche Daten werden dann von mir verarbeitet, was kann ich dann mit dem Anbieter tun? Vielleicht hat er auch noch einen Server irgendwo stehen und dann muss der einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Serverbetreiber, der seine Sachen hostet und so abschließen. Also so funktioniert eigentlich dieser Rechtsrahmen, dass dort in Millisekunden Manier 100 oder sogar tausende verschiedene Bietende meine Daten sozusagen verarbeiten, um zu gucken, ob sie noch ein bisschen mehr Geld drauflegen, damit ich die Anzeige sehe. Daran hat eigentlich keiner gedacht. Und deswegen sind wir mit dem Recht, mit dem Datenschutzrecht so ein bisschen, ja, ich würde sagen mal, von der Macht des Faktischen herausgefordert, teilweise sicherlich auch überfordert, um solche, ja, Geschäftspraktiken eigentlich einzuhegen rechtlich. Grundsätzlich, wenn man jetzt die Anbieter fragen würde, grundsätzlich gilt, dass solche Datenverarbeitungen mit personenbezogenen Daten grundsätzlich erstmal verboten sind, außer man darf es ausnahmsweise, zum Beispiel, weil einem die Einwilligung vorliegt. Und wenn wir uns bei einer Website anmelden, beim Social Media Plattform zum Beispiel, dann unterschreiben wir oder gehen ja einen Vertrag mit diesen Anbietern ein und dort findet sich in der Regel auch irgendwo die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu solchen Zwecken, zu Werbezwecken. Und deswegen sagen die Anbieter ja, die Einwilligung liegt ja vor. Und auch da merkt man wieder, das Recht hinkt ein bisschen der Praxis hinterher. Klar, wenn ich einen Vertrag unterschreibe und meine Unterschrift drunter setze und da steht irgendwo, damit wir diesen Vertrag auch leben können, brauchen wir eine Einwilligung in die Datenverarbeitung, dann ist das relativ greifbar, finde ich. Aber wenn ich auf einer Website sage, ich möchte ein Profil anlegen und ich habe alle Datenschutzbedingungen gelesen, habe ich natürlich nicht, das ist ja die größte Lüge des Internet, dann stünde da irgendwo drin, dass ich auch einwillige in die Verwertung zu Werbezwecken von meinen Daten. Also das ist das, was die Anbieter sagen. Ich habe die Einwilligung, also darf ich die Daten auch entsprechend verarbeiten. Ich darf sie auch weitergeben, weil es auch eine Einwilligung darin gibt und so weiter. Also das sind im Prinzip die beiden Sachen, die sich da gegenüberstehen. Das eine, das sehr, sehr formalistisch-rechtliche und das andere eben das Gefühlte, dass man sagt, aber sowas habe ich ja eigentlich gar nicht gewollt mit meinen Daten.
Wenn du mir jetzt erzählst, dass diese Unternehmen online um meine Daten bieten oder generell, wie viele Informationen die über mich haben, finde ich, dass sich das ganz schön gruselig anhört. Kann es auch gefährlich werden?
Also es gab so ein paar Fälle, wo man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen könnte, wie solche Daten missbraucht werden können. Zum Beispiel gab es in Australien einen Social-Media-Anbieter, der rausbekommen hat, wo Menschen gerade strugglen mit dem Körperbild. Also sie waren unzufrieden mit sich selbst, mit ihrem Leben und so weiter. Und dann hat ein Jeanshersteller gesagt, oder Lederjacken, ich weiß es gerade nicht genau, aber eine bestimmte Mode. Firma hat dann gesagt, okay, die, die jetzt gerade unzufrieden sind mit sich, wenn ich denen jetzt zeige, dass eine Lederjacke genau das ist, was sie brauchen, um wieder cool zu sein, dann schalte ich da die Werbeanzeigen drauf. Und das gab einen Riesenskandal, weil natürlich funktioniert das so nicht, dass man Vulnerabilitäten von Einzelnen, also Verletzlichkeiten von Menschen in dem Moment ausnutzt, wo man wirtschaftliche Interessen hat, um den Sachen zu verkaufen. Das war so ein bisschen, wo man merkte, okay, das ist eigentlich gar nicht cool. Ein anderes Beispiel kommt aus den U es gab einen anderen Fall aus den USA, wo eine junge Frau ja im Prinzip sich informiert hat über Windeln, über Schwangerschaftsprodukte und die war halt schwanger geworden. Als junger Teenager und wollte das den Eltern nicht sagen. Und beim Vater tauchten dann ja Babyprodukte sozusagen in der Werbung auf und so kam es dann ans Licht. Also auch da passieren solche Dinge, wo man sagt, das kann ja nicht wahr sein, dass jemand ein sehr, sehr persönliches medizinisches Geheimnis hat sozusagen und auf einmal Dritte davon erfahren, dadurch, dass bestimmte Werbung gezeigt wird. Also da merkt man das so ein bisschen, wie weit das gehen kann. Das ist aber nicht der Standard. Also das passiert einfach nicht täglich, aber es zeigt so ein bisschen die Gefahren. Worauf ich immer verweise, wenn es um Risiken von dieser Werbepraxis geht, dann betrifft das vor allen Dingen Sachen, die viel, viel weniger greifbar sind. Ich habe vorhin gesagt, wir werden in diese Segmente eingeordnet, 650.000 oder mehr. Das heißt, von mir entsteht ein Abbild im Netz von einer Person, für die mich die Werbewirtschaft hält. Was habe ich für Interessen? Wozu habe ich Lust? Wozu habe ich keine Lust? Und vielleicht auch persönliche Sachen, wie ob ich zufrieden bin in meiner Ehe oder ob ich mit bestimmten Freunden gut kann oder nicht. Das sind alles Sachen, die gespeichert werden. Und solange das Gegenteil nicht von mir analysiert wird, bleibt es auch erstmal bestehen als Segment. Und das heißt, es gibt im Prinzip eine digitale Persona von mir, wie so ein digitaler Schatten. Und der ist zeitlich stabil. Vielleicht habe ich mich längst geändert. Vielleicht habe ich ein neues Interesse. Das alte Interesse bleibt gespeichert sozusagen. Und das ist gerade bei Heranwachsenden, finde ich, ein Riesenproblem, weil die sich natürlich total ausprobieren. Also gerade so im Zeitraum zwischen 13 und 21, sage ich mal, das ist wie so der Experimentierkasten der eigenen Persönlichkeit. Man probiert sich immer wieder aus, versucht auch mal Grenzen zu überschreiten und zu gucken, was passiert. Versucht ja jemand zu sein, um dann zu merken, dass das irgendwie doch nicht so das Richtige für einen ist. Also da passiert unglaublich viel in der Persönlichkeitsentwicklung. Und gleichzeitig werden aber diese zeitstabilen Segmentierungen vorgenommen. Und das ist aus meiner Sicht selbst schon eine Entwicklungsbeeinträchtigung, denn die Werbewirtschaft hält mich für jemanden, der ich aber nicht bin über zeitliche längere Zeiträume, sondern ich verändere mich. Und das lässt die Werbewirtschaft sozusagen mit diesen Daten gar nicht so zu. Und das geht dann entweder in die eine Richtung, die haben falsche Daten von mir, ich habe mich geändert, das bin ich nicht mehr. Dann kriege ich im Prinzip ja komische oder schlicht falsche Werbeanzeigen oder lande in komischen Datenbanken, von denen ich meine, dass ich da nicht mehr reingehöre. Oder aber ich habe das Gefühl, weil mir immer wieder bestimmte Themen in der Werbung angezeigt werden, dass das was ist, was mich interessieren sollte. Also auf einmal wirkt das sozusagen zurück, mein digitaler Schatten holt mich ein und ich soll dann auf einmal wieder ja versuchen, so zu sein, wie die Werbewirtschaft mich sehen möchte. Also auch das kann eine Sache sein, die so ja ganz unterbewusst abläuft, wo man vielleicht nur ab und zu mal merkt, so das ist komisch, dass mir das jetzt angezeigt wird, denn eigentlich sind das Interessen von vorletztem Jahr oder so. Und dann merkt man das so ein bisschen. Aber die sind so schleichend und deswegen finde ich sie eigentlich gefährlicher.
Und muss ich jetzt alle sozialen Medien löschen und auch meine Online-Präsenz, um mich zu schützen, oder gibt es noch andere Optionen?
Das, was ich jetzt beschrieben habe, funktioniert vor allen Dingen so mit sozialen Medien. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass zum Beispiel Google, der zweitgrößte, glaube ich, oder sogar der größte Werbedienstleister der Welt ist und Meta der zweitgrößte, dann merkt man, dass das gar nicht mehr so viel mit Social Media zu tun hat. Da gebe ich vielleicht viele Daten ein, aber wie viel gebe ich in eine Google-Suche ein oder in einen Smart Assistant oder neuerdings dann in meine generative KI oder so? Auch diese Daten werden im Zweifel alle ihren Weg finden in mein Werbeprofil. Und deswegen ist das nichts, was auf Social Media beschränkt ist, sondern das ist tatsächlich Online-Werbepraxis. Und es betrifft faktisch alle Angebote, mit denen ich interagiere. Und da diese Dienste als große Werbevermarkter überall auf den anderen Angeboten auch sind, schaffen die es trotzdem, dieses Profil von mir zu erstellen. Das heißt also, wenn ich sage, ich will das eigentlich nicht, ich möchte datensparsam im Netz unterwegs sein, dann kann ich entweder gucken, dass ich die Tracker, die mich tracken, versuche zu blockieren. Es gibt so Anti-Tracking-Plugins zum Beispiel für Browser, auch für die Smartphones. Ich kann in den Betriebssystemen der Smartphones einstellen, dass zum Beispiel persistente oder statische Werbe-IDs immer wieder neu vergeben werden, dass sich also nicht über Jahre lang sozusagen identifizierbar sind. Also es gibt so ein paar Datenschutz, ja, datenminimierende Verhaltensweisen, aber so ganz werde ich es nie rauskriegen. In dem Moment, wo ich im Prinzip ein Smartphone in die Hand nehme, bin ich zu einem gewissen Grad trackbar, weil ich durch bestimmte App-Konstellationen, also welche Apps habe ich installiert, mit welcher IP bin ich unterwegs, mit welchem Gerät bin ich unterwegs, bin ich relativ zügig als einzelne Person identifizierbar. Also so richtig kann ich dir da kein grünes Licht geben dafür, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Smartphones zu benutzen und unentdeckt sozusagen oder unprofiliert im Netz unterwegs zu sein. Diese Variante ist äußerst schwierig, wenn man das machen möchte. Man kann halt Digital Detox machen und sagen, ich mache weniger online oder vielleicht sogar gar nichts, aber ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, wie man das längere Zeit schafft. Da juckt der Finger relativ schnell, wenn man mal kurz was nachgucken will oder so, dann hat man das Ding wieder in der Hand. Deswegen ist aus meiner Sicht, ich bin ja nun Medienjurist, aus meiner Sicht müssen wir eigentlich es schaffen, nicht uns sozusagen zu beschränken, sondern wir müssen diese Werbepraxis ändern und wir müssen dem Recht zur Durchsetzung verhelfen. Und da gibt es viele Initiativen und auch viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht, wo es um den Datenschutz dabei geht, dass wir selber entscheiden können, wer von uns welche Daten verarbeiten kann und wer nicht, dass wir das wieder richtig stark machen und umsetzen. Das wäre aus meiner Sicht die bessere Variante.
Und denkst du, es gibt Hoffnung darauf, dass es in Zukunft auch soziale Netzwerke geben würde, bei denen wir nicht mit unseren Daten bezahlen?
Also theoretisch ist das ja denkbar. In dem Moment, wo ein Netzwerk, ein Social Network nicht mit der Werbung den Umsatz macht, sondern durch andere Mittel. Entweder weil es zum Beispiel eine steuerfinanzierte oder beitragsfinanzierte Plattform ist, wo also alle bezahlen, wie bei einem Rundfunkbeitrag zum Beispiel, oder wie Netflix und Konsorten, dass es Abogebühren gibt, wo man sagt, ich bezahle. Also ich hatte vorhin gesagt, wir sind $200 wert. Also wenn man sagt, ich zahle $10 oder 10 € im Monat und dafür habe ich das Social Network sozusagen den Umsatz schon gegeben, den sie sonst mit Werbung mit mir gemacht hätten, dann ist das aus meiner Sicht auch ein mögliches Geschäftsmodell. Aber wir wissen aus der Forschung, dass in dem Moment, wo ein Anbieter die gleichen Features bietet, ohne dass es was kostet, Leute sehr, sehr schnell dann dort landen, weil sie sagen, da kriege ich es umsonst. Weil nämlich diese ganze Datenverarbeitung im Hintergrund so schwer greifbar ist für uns, dass man das nicht merkt und dass es auch nicht wehtut. Und weniger Geld im Portemonnaie tut halt weh.
Und realistisch gesehen, was denkst du, was die Zukunft mit sich bringt? Eher Verbesserung oder Verschlimmerung?
Also meine Hoffnung ist, dass es eine Verbesserung gibt, insbesondere auf der Regulierungsebene, weil wir gerade sehen, dass an ganz vielen Ecken, an ganz vielen Stellen die Social-Media-Plattformen unter Druck geraten. Also Jugendschutz ist zum Beispiel ja so ein Ding, Verbraucherschutz insgesamt. Und dann sind wir aber auch schnell im Bereich von Werberegulierung. Also welche Art von Datenverarbeitung zu kommerziellen Zwecken ist eigentlich legitim und bei welchen können wir als Gesellschaft auch sagen, das geht eigentlich zu weit, das wollen wir nicht. Und dann haben wir den Gesetzgeber, der dann sagt, okay, dann setze ich das entsprechend in eine Vorschrift um. Also das ist meine große Hoffnung. Und vielleicht haben wir jetzt gerade sozusagen diesen Sinneswandel, dass wir sagen, okay, Social Media ist wichtig und richtig und bringt auch ganz, ganz viel für uns alle sozusagen in unserem täglichen Kommunizieren. Aber der Preis dafür ist zu hoch. Wir müssen gucken, dass wir das anders hinkriegen, wenn es um die Auswertung von uns als Personen im Netz geht.
Danke für das Interview und
Sehr
danke,
gerne.
dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Falls ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall mal auf Insta und TikTok vorbei. Da heißen wir
Vielen
Salon5-V.
Dank.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.